Ich lese uns den Predigttext und bitte euch, dazu aufzustehen, sofern es geht. Der Predigttext steht in Markus Evangelium Kapitel 10, die Verse 17 bis 27. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg. Denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt, aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich.
Amen. Dankeschön. Vielen Dank, Tabea, vielen Dank euch für die Musik. Ich bete noch einmal. Jesus Christus, wir wollen über dich reden, über das, was wir von dir wissen, nachdenken. Aber noch viel mehr wünsche ich mir, dass wir dir begegnen, dass wir zur Ruhe kommen, so wie wir es eben auch gesungen haben, zur Ruhe kommen vor dir, in unseren Gedanken, in unserem Herzen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns diese Begegnung schenkst oder schon geschenkt hast. Dafür danke ich dir. Amen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das war letzte Woche das Thema hier. Darüber habe ich letzten Sonntag etwas gesagt. Ich will, drückt das meiner Meinung nach aus, ich will unbedingt glauben, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Ich kann nicht glauben, ich will unbedingt, aber es funktioniert noch nicht so richtig. Aber dieses Ausdrücken einer Sehnsucht, dieses Bekenntnis, reicht Jesus aus, um diesem Mann, der seinen kranken Sohn dabei hatte, zu helfen und zu sagen, jawohl, ich helfe dir. Es reicht mir aus, dass ich das höre von dir, ich will. Und heute geht das nochmal einen Schritt weiter. Es geht wieder um Glauben, dasselbe Thema, nur noch einen Schritt weiter. Immer wenn Jesus irgendwo auftrat, da gab es so bestimmte Gruppen, da kann man richtig Gruppen einteilen, wie in so einem Parlament. Da kann man sagen, okay, da sind immer die Schaulustigen, die Neugierigen, die sind immer dabei, also wenn es eine größere Veranstaltung ist. Dann gibt es ganz, ganz häufig die Skeptiker, zu denen gehören dann die Pharisäer und Schriftgelehrte, die wollen eigentlich Jesus aufdecken, wollen den Leuten zeigen, dass der nicht recht hat. Gegner, Streit, Diskussion, dafür sind die zuständig. Und dann gab es die Gruppe der Jünger und Nachfolger, die unbedingt mit Jesus leben wollten, die das sich zu Herzen genommen haben und gesagt haben, jawohl, das ist was für mich, für mein Leben. Das ist nicht nur irgendwie eine Option. Und dann gab es eben noch diese eine Gruppe der Hilfesuchenden. Das war letztes Mal der Vater mit seinem Sohn, der unbedingt Hilfe brauchte und sagte, ich will das unbedingt, ich will unbedingt glauben, kann aber irgendwie noch nicht, aber ich will unbedingt, hilf du meinem Unglauben. Und diesmal, heute, ist das noch jemand anderen. Was diese Hilfesuchenden verbindet, ist eben, dass sie Suchende sind. Suchende nach einer Antwort, Suchende nach irgendeinem Frieden, nach etwas, was sie nicht haben. So ist das ja meistens bei Suchenden. Bei uns ist das vielleicht häufig ein Schlüssel oder Portemonnaie, so geht mir das häufig. Aber ich glaube, mal ganz abgesehen von Portemonnaies und Schlüsseln, dass wir in einer Gesellschaft leben, hier in Westeuropa, die selten so suchend war wie im Moment. Gerade wenn man denkt, jetzt habe ich es eigentlich geschafft, jetzt habe ich die Wohlstandsleiter ziemlich weit oben erklommen, steigt das Bedürfnis, diese Frage beantworten zu wollen. Ein Bekannter von mir, der berät, habe ich glaube ich schon mal erzählt, berät Milliardäre, also wirklich weltweit und so in Finanzfragen. Und er sagte zu mir, Willi, ich habe in meinem ganzen Berufsleben noch nicht ein einziges Mal einen glücklichen Menschen getroffen. Da denkt man doch, die haben doch alles. Soll ich mir heute ein Flugzeug kaufen? Ja oder nein? Also so, kein einziger, der jemals glücklich war. Jetzt habe ich Wohlstand und immer noch keinen Frieden, keine Ruhe, keine Antworten, keine Sicherheit. Die Frage nach dem Mehr ist aktueller denn je. Es ist wie so ein tief in unserem Herzen verankerter Wunsch, dass diese Frage beantwortet wird, woher komme ich? Was kommt eigentlich danach? So ein Herzenswunsch, so ein richtiger Herzenswunsch. Was gibt mir eigentlich wirklich Sicherheit? Was könnte zum Beispiel mein Leben verlängern? Eine der spannendsten Fragen unserer Zeit im Gesundheitswesen. Was verlängert eigentlich mein Leben? Noch besser, noch eine Steigerung. Was verschafft mir ewiges Leben? Auf der Homepage habe ich das geschrieben. Ich muss jetzt überlegen, ob ich das sage oder nicht. Aber okay, egal. Also ich gucke gerne Indiana Jones Filme. Ne? Und da geht es um nichts anderes. Da geht es immer um ewiges Leben. Dann soll man, das ist jetzt keine Wahrheit, das ist eine Geschichte, den Heiligen Gral, also den Kelch von Jesus finden und wenn man daraus trinkt, den er beim letzten Abendmahl, oder beim ersten Abendmahl eigentlich, also Gründonnerstag, und hatte und trank, und wenn man daraus trinkt, dann lebt man für immer. Ist Quatsch, aber es drückt etwas aus von der Sehnsucht der Menschen. Sowas, also wenn ich das hätte, ich würde alles geben, damit ich ewig leben kann. Das ist schon etwas, was uns an vielen Stellen begegnet. Wir reden heute also über ewiges Leben und wir reden über Herzenswünsche. Zwei große Themen und das Ganze verbunden mit dem Thema Glaube. Wir haben glücklicherweise von dem Geld, was wir dem Staat schon gezahlt haben, was zurückbekommen. Steuerrückzahlung nennt man das. Und dann haben wir uns gefreut darüber und da haben wir gedacht, Mensch, das ist ja nett von der Angela, dass wir es wiederkriegen. Und dann haben wir gesagt, wir möchten gerne unseren Kindern auch was geben und dachten so, wie kann man das Schöne mit dem Nützlichen verknüpfen. Und ein Herzenswunsch, den sie haben in Bezug auf Kleidung, durften sie uns äußern. Und alle aus meiner Familie hatten sofort etwas. Das ging von Turnschuhe über Jeans und sowas. Nur einer hat das nicht gehabt. Ich, wie Herzenswunsch, was? Ich habe kein Herz. Mir fehlt was. Ich habe keinen Herzenswunsch. Das ist kein. Vielleicht denkt ihr das mal manchmal, oh, der sollte mal einen haben oder so. Aber das tut mir leid, ich habe mir heute extra einen Anzug und weißes Hemd angezogen, weil ich wusste, dass ich das sagen werde. Also das, so ein Herzenswunsch. Und jetzt nochmal einen Schritt weiter. Was ist mein Herzenswunsch, wenn ich Jesus begegne? Kann ich das überhaupt formulieren? Habe ich einen Herzenswunsch an Jesus? Da bin ich nicht mehr alleine, glaube ich, oder? Das schnell mal zu formulieren, das wird schon herausfordernder. Wir haben den Predigttext eben gehört, hat Tabea vorgelesen. Eine viel kleinere Begegnung. Da waren die Jünger dabei, ein Hilfesuchender und Jesus. Und diese Geschichte, Bibelleser unter euch, die kennen die Geschichte. Der reiche Jüngling. Da muss man nur sagen, der reiche Jüngling, erledigt. Braucht man gar nicht mehr lesen. Das ist eine Gefahr. Und das macht es ein Bibelprediger auch nicht leichter. Und deshalb gucken wir uns das jetzt mal ein bisschen anders an. Ich habe Lukas gewinnen können und der wird uns die Geschichte des jungen, reichen Mannes mal aus der Sicht eines jungen, reichen Mannes. Also des, nicht, also.
Alle sagen es mir, du hast es gut. Reiche Eltern, tolle Ausbildung, super Job mit Verantwortung und Einfluss. Beneidenswert. Aber wenn die wüssten, das alles ist mir gar nicht so wichtig. Ich bin kein Halodri und schon gar kein Partyboy. Und ja, irgendwie macht mich das auch gar nicht glücklich. Da muss es doch irgendwie mehr geben. Ja, klar, es ist schön, sich keine Gedanken um Geld machen zu müssen und sich mal das ein oder das andere leisten zu können. Aber so richtig ausfüllen tut mich das nicht. Ich glaube an Gott. Und nicht nur so, sondern so richtig. Also wir als Juden haben von Gott den Auftrag bekommen, ein Leben als Gläubige zu führen. Und das habe ich schon mit der Muttermilch aufgenommen. Und ich habe und ich will mich immer daran halten. Aber warum? Warum fühlt sich das so leer an? Wie kann ich wissen, dass ich im Himmel dabei bin? Ich muss es wissen. Ja, ich glaube, ich mache es. Ich gehe zu diesem Jesus, von dem alle reden. Der läuft umher und die Leute kommen und er weiß auf alles eine Antwort. Der kann mir bestimmt helfen. Ja, ich gehe zu Jesus. Der kann mir bestimmt diesen Herzenswunsch erfüllen. Er muss ihn mir erfüllen. Ich habe so eine Sehnsucht nach diesem Meer, nach Gott. Ja, ich mache es. Oh, da vorne, da ist er. Oh nee, sie sind schon aufgebrochen. Und ja, wie soll ich ihn jetzt ansprechen? Soll ich sagen, hallo Jesus? Nee, das ist nicht respektvoll genug. Wie wär's mit guter Meister? Ja, genau, das ist richtig. Ja, das stimmt. Nur Gott ist gut. Ja, aber ja, die Gebote, die kenne ich. Ja. Und die habe ich auch immer gehalten. Aber wenn der nur wüsste, dass es sich trotzdem so leer anfühlt. Wie bitte? Mein Geld? Mein Besitz? Also, was hat das denn jetzt damit zu tun? Also, das ist ja. Was will er denn davon? Also, ich wollte antworten. Ich wollte irgendwie eine Perspektive, Sicherheit. Aber ich hätte da sogar für bezahlt. Und wahrscheinlich hätte ich auch eine Kleinigkeit gespendet. Aber mein Geld, was hat das denn damit zu tun? Also, das geht wirklich nicht. Ich habe hart dafür gearbeitet. Also, und nachfolgen? Wohin denn bitte? Also, und was ist, wenn was passiert, wenn... Nee, das geht wirklich nicht. Das ist zu viel. Jetzt bloß nicht anfangen zu weinen und die anderen Leute schauen alle zu, schnell weg.
Vielen Dank, Lukas. Wir halten fest, also bis jetzt bei dieser Geschichte aus der Sicht des reichen Jünglings, er hatte einen echten Wunsch, einen Herzenswunsch, ewiges Leben zu bekommen. Das ist ja schon mal positiv. Er hatte eine ernsthafte Sehnsucht, Gemeinschaft mit Gott neu zu bekommen. Er geht dorthin, wo ihm wirklich Hilfe möglich scheint und ist, und er wendet sich an Jesus, fällt vor Jesus auf die Knie. Sehr gut. Und er müht sich wirklich, ein frommes Leben zu führen. Das sind die positiven Dinge. Die negativen Dinge sind, dass er sich nicht so mit den Veränderungen anfreunden kann, die Jesus vorschlägt. Die negativen Dinge sind, dass er eigentlich nicht loslassen möchte, was für ihn so extrem wichtig scheint. Und negativ ist, dass er irgendwie Gott nicht so richtig vertrauen kann und dass er ganz andere Erwartungen hatte an Gott, die Gott ihm nicht erfüllt, die Jesus ihm nicht erfüllt. Das ist die Geschichte aus Sicht des reichen Jünglings. Aber das waren ja nicht die einzigen. Ich habe ja gesagt, da waren mehrere Gruppen. Wie haben eigentlich die Jünger diese Begegnung erlebt?
Können wir jetzt endlich losgehen? Oh nein, nicht noch einer. Immerhin hat er Respekt und wirft sich auf die Knie. Sehr gut.
Guter Meister, das klingt etwas gekünstelt, aber gut. Oh, nicht gut? Nein, nicht gut.
Ja, das wollen alle wissen. Wie kommt man in den Himmel? Wie wird man selig? Wie kann man das Reich Gottes ererben?
Wow, der meint es echt ernst. Cool. Aber ob das stimmt, alles gehalten, da wäre ich mir mal nicht so sicher.
Mal gucken, was Jesus ihm dazu sagt. Nichts. Warum guckt er denn so? Er mag ihn. Ja, das sieht man.
Alles verkaufen? Wie? Er wird Nummer 13. Ich dachte, wir wären komplett. Oh, das hat ihn getroffen. Ist aber auch echt starker Tobak. Scheint reich zu sein.
Alles aufgeben, alle Sicherheiten hinter sich lassen, dazu gehört Mut und Vertrauen. Wir wissen, wovon wir sprechen, aber wir waren ja auch nicht so reich.
Was? Herr Jesus, der meint es doch ernst. Lass ihn jetzt doch nicht so gehen. Das gibt's doch nicht. War doch ein super Anliegen. Moment, wie kann dann jemand selig werden?
Jesus, wenn der nicht gut genug war, wer denn dann? Wer kann denn dann überhaupt noch in den Himmel kommen?
Was? Kamel durchs Nadelöhr geht natürlich nicht. Das heißt, niemand? Man kann gar nicht in den Himmel zu Gott kommen? Oh, schlechte Nachricht.
Warum lächelt Jesus denn jetzt? Sagt uns gerade, dass es Menschen nicht möglich ist? Gott ist alles möglich? Alles. Ach so.
Vielen Dank. Jetzt die Geschichte aus der Sicht der Jünger, wie die vielleicht erlebt haben. Man weiß das ja einfach nicht. Die Bibel ist viel zu klein, was die Leute gedacht haben dabei, als das passiert. Die stehen dabei und beobachten das. Und dann halten wir fest, die Jünger, ganz positiv, haben ihr ganzes Leben hinter sich gelassen. Die haben das gemacht. Was Jesus dem ja gesagt hat, komm und folge mir nach. Die haben es gemacht. Sie haben sich darauf eingelassen. Und das Negative, die verstehen anscheinend irgendwie gar nicht, was für Konsequenzen Glauben haben kann. Die verstehen nicht, dass Liebe nicht nur rosarot ist, sondern Klarheit bedeutet. So, jetzt haben wir reichen Jüngling, die Jünger. Und dann bleibt noch einer, Jesus begegnen. Was stört Jesus eigentlich an der Anrede, guter Meister? Ich habe mir das überlegt, wenn mich mal jemand so anreden würde. Cool, nein. Er weiß, dass er Jesus nicht als Sohn Gottes ansieht, wenn er guter Meister sagt. Er weiß, dieser junge Mann, der steckt bis oben hin voll mit jüdischen Traditionen, in denen er denkt, in denen er lebt, in denen er handelt. Und deswegen auch die Aufzählung der Gebote. Jesus lässt sich ja erstmal darauf ein. Ist euch was aufgefallen? Das sind ja nicht alle Gebote, ne? Da fehlen zum Beispiel die ersten drei. Und wenn man die 10 Gebote nimmt, dann geht es in den letzten 7 um die Beziehung der Menschen untereinander. Und in den ersten 3 geht es um die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und die fehlen. Wahrscheinlich hat der junge Mann tatsächlich das Gefühl gehabt, dass er recht hat. Er hat das Gefühl gehabt, jawohl, ich habe nicht gesündigt. Ich habe diese Gebote nicht gebrochen. Ich würde ihm gar keine falsche Motivation vorwerfen wollen. Er denkt es wirklich, dass er sie gehalten hat. Und ich glaube, dass das auch ein gutes Gefühl ist, wenn er nicht diese Lehre wäre, wenn man sowas hätte zum Abhaken. Also ich glaube, wir könnten als Christentum sehr schnell gut expandieren, wenn wir einen 10-Punkte-Plan hätten. Was musst du tun, um ewiges Leben zu bekommen? Um 5 Uhr aufstehen. Um 7 Uhr beten. Um 9 Uhr einem anderen über die Straße helfen. Um 11 Uhr, weiß nicht, irgendwie was. Dinge, die ich abhaken kann. Super. Genau das macht er hier. Die habe ich gehalten. Jo, habe ich. Check, bin durch. Und dann merkt er, nee, das funktioniert nicht. Mein Herz ist da nicht so mit. Das ist eine Kopfgeschichte. Und das, was Jesus ihm hier versucht zu erklären, ist wahrscheinlich genau das, dass diese Methode an sich kein Weg zu Gott ist. Was für ein schöner Satz, oder? Und Jesus sah ihn voller Liebe an. Was für eine Last muss das für Jesus gewesen sein? Da sieht er die Menschen, die Suchenden, und weiß alles über diese Person. Er weiß schon, wie das ausgehen wird. Er weiß auch diese Sehnsucht, eigentlich ein anderes Leben zu führen. Und man fragt sich, wenn ich wüsste, wie das ausgeht, könnte ich doch was anderes machen, oder? Wäre das nicht viel liebevoller, zu sagen, komm, dein Ich will ist schon super. Das hat er doch bei dem Vater auch gemacht. Dieses Wollen reicht doch, aber irgendwie reicht es diesmal nicht. Aus Liebe muss er den Punkt ansprechen, der zwischen ihnen steht, weil Liebe auch Klarheit ist. Wieder einmal das Geld, dieser fürchterliche Magnet, der irgendwie uns alle so gefangen nimmt. Herr, Menschenherzen bindet. Eins fehlt dir, sagt Jesus, eine Sache, nur eine Sache. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus bei mir mehr Hände bräuchte. Hier geht es nur um dich. Das ist deine Herausforderung. Das, was dir im Weg steht. Neben all den Formen, die du einhältst, neben all dem Guten, was du tust, woran hängst du dein Herz? Wenn es hart auf hart kommt, man kann ja diese Methode, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, um das herauszufinden, was einem am wichtigsten ist, schreib mal die 10 wichtigsten Dinge deines Lebens auf. Okay, oh, können doch nur leider nur 9 sein. Und dann musst du einstreichen und am Ende bleibt nur 1. Was ist das, woran du dein Herz hängst? Falls sich gerade alle zurücklehnen, die sagen, naja, reich bin ich nicht. Das ist nicht meine Baustelle. Den möchte ich etwas von Martin Luther weiter sagen. Auf große Kunst, Klugheit, Gewalt, Gunst, Freundschaft, Verwandtschaft oder Ehre verlässt sich der Mensch stolz anstelle Gottes. Bei ihrem Entzug versagt er. Aber der, der kein Gut und Geld besitzt, ich lese nochmal, auch der, der kein Gut und kein Geld besitzt, kann im Begehren danach verzweifeln und ebenso gottlos gebunden sein wie ein Reicher. Jesus verwandelt die Frage nach dem ewigen Leben in eine Vertrauensfrage. Es geht gar nicht so sehr um diese das ewige Leben, sondern mehr um das Vertrauen. Vertrauen und Glaube sind synonym zu gebrauchen. Vertraust du mir wirklich oder brauchst du noch eine Rückversicherung? Und wie begegnen wir Jesus? Wollen wir wirklich diese ganz konkreten Anweisungen hören? Wollen wir das ganz konkret hören, um es dann abhaken zu können? Das höre ich manchmal. Dann kommen Leute, Mensch, sag doch mal konkret, was? Um es dann abhaken zu können und zu sagen, jawohl, habe ich eingehalten, ich bin jetzt schon mal einen Schritt weiter näher dran. Oder lieber nicht, weil wir schon wissen, worauf das hinauslaufen könnte. Weil wir die Dinge schon kennen, die zwischen Gott und uns stehen. Und eigentlich wüssten, was wir zu tun haben. Jesus ist, glaube ich, echt anstrengend gewesen für die Gesprächspartner. Er hat immer gleich den Punkt genannt, der zwischen ihm und diesen Personen stand. Hier war es das Geld. Oder einmal begegnet er einer Frau, einer Samariterin, von der er ja nichts wusste. Die kam zum Wasser holen und spricht genau diesen einen Punkt an. Bei der Frau waren es die Männer oder die Beziehungen oder was auch immer. Zu bestimmten Zeiten sind es bestimmte Punkte, die Jesus in unserem Leben anspricht. Das, was gerade unser Herz bindet. Vielleicht sind wir ja auch schon so abgebrüht. Passiert mir manchmal. Ich weiß, ich muss es ja gar nicht wirklich tun. Deshalb kann ich in meiner Frömmigkeit wunderbar sagen, ach Herr, für dich würde ich alles geben. In Klammern brauche ich ja nicht. Das ist leider überhaupt nicht lustig, sondern ganz schön bitter eigentlich, weil sich das so bei uns in unser Herz hineinnistet. Für die alten Hasen des Glaubens. Wir können nämlich nicht immer nur bei dem Ich will stehen bleiben. Das ist der Starter-Modus. Jesus hat eine Vertrauensfrage daraus gemacht. Vertraue ich darauf, dass Gott mich versorgt oder nicht? Vertraue ich darauf? Hier geht es um Glauben. Mehr um dieses Ich will. Ich verlasse mich auf Jesus. Und das können ganz unterschiedliche Bereiche sein. Manchmal Geld, oft Geld. Manchmal irgendwelche Süchte. Niemand kann in den Himmel. Scheint unmöglich zu sein. Und es muss ja auch eine Horrornachricht gewesen sein. Und dann sagt Jesus zum Glück am Ende, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Veränderungen sind möglich. Auch nach dem tausendsten Scheitern sind Veränderungen noch möglich. Auch wenn du Sachen Jesus zum zehntausendsten Mal gesagt hast, sind Veränderungen möglich. Da gibt es weitere Hilfestellen. Nimm dir jemand dazu und mach sowas wie eine Beichte. Das hilft und bringt Licht in die Sache. Aber stimmt das eigentlich, dass Glauben nichts kostet? Oder müssen wir dann nochmal neu drüber nachdenken? Glauben kostet nichts. Keine Werke, allein aus Glauben. 500 Jahre Martin Luther, das war die Erkenntnis. Allein aus Glauben. Allein aus Glauben wird der Gerechte leben. Römer 1, Vers 17 steht das. Das hat Martin Luther übersetzt und darüber was geschrieben. Und das hat ihn bewegt. Das hat die ganze Christenheit verändert. Allein aus Glauben. Aber was bedeutet denn Glauben? Was kostet der Glaube? Kostet das ganze Leben. Mehr geht überhaupt nicht. Der Glaube kostet nicht nichts, sondern alles. Christlicher Glaube bedeutet, mein ganzes Leben gehört Christus. Wir hatten eine Taufe. Hier ist ein Täufling, da ist er. Wunderbar, ich freue mich darüber, dass du heute da bist. Und da habe ich es deutlich gesagt. Taufe bedeutet nicht, ich gehöre zu Jesus. Ich bekenne nicht, ich gehöre zu Jesus, sondern ich gehöre Jesus. Das ist was anderes. Geld verleiht Macht, Ansehen, macht Menschen gewichtig. Könnte sein, dass man das verliert, diese Dinge. Aber um was geht es? Wie bekomme ich ewiges Leben? Wer kommt in den Himmel? Der vertraut, der Jesus vertraut, in den unterschiedlichsten Bereichen. Vor 6 Jahren habe ich euch aufgefordert, ein Experiment zu machen. Das ist nicht abgesprochen, deshalb erzähle ich euch das als Geschichte von vor 6 Jahren. Ich habe davon mal gelesen und fand das so cool. Ich weiß gar nicht, ob es jemand ausprobiert hat. Einfach mal 3 Monate konsequent 10% seines Geldes zu spenden. Und wenn man das an die Gemeinde macht und nach drei Monaten das Gefühl hat, man hat weniger Geld, kriegt man das Geld zurück. Ich habe das von der Gemeinde gelesen, die es gemacht hat, und da war niemand da, der das Geld zurückhaben wollte. Vielleicht haben sie sich nicht getraut, könnte sein, aber die meisten Berichte, die da zurückkamen, waren, dass Gott sie versorgt hat. Obwohl wir 90% behalten dürfen. Sein Herzenswunsch dieses Jünglings war das ewige Leben. Mein größter Wunsch ist, ich will nicht sterben müssen. Ich will eine Sicherheit, dass es nach meinem Tod weitergeht. Ich will eine Sicherheit haben. Und das ist natürlich auch verständlich. Und der Weg dorthin zu diesem ewigen Leben funktioniert aber nicht über das erarbeite ich mir oder das bezahle ich. Er hatte das eigentlich schon selbst gemerkt, glaube ich. Sonst wäre er ja gar nicht zu Jesus gekommen. Aber er wollte sein Leben selbst gestalten. Er wollte das nicht loslassen. Er wollte Bestimmer bleiben. Ewiges Leben ist eigentlich nur so das Ergebnis, die Frucht einer Beziehung zu Jesus. Beim Christsein geht es primär überhaupt nicht ums ewige Leben, sondern um die Beziehung zu Jesus. Ich zucke immer zusammen, wenn Leute sagen, ja, warum, ich glaube, damit ich mal ewig lebe. Ja, ich nicht. Das finde ich auch sehr gut, um das nicht falsch rüberzubringen. Aber der eigentliche Anspruch oder der eigentliche Herzenswunsch, der sollte doch sein, ich will ganz in deiner Nähe leben, Jesus. Ich will ganz in deinem Sinne denken. Ich will ganz in deinem Sinne handeln. Ich will in deinem Sinne reden, weil du bist der Weg und du bist das Leben, das ich will. Und dann wird das plötzlich ganz, ganz konkret. Das hat mit Prioritäten zu tun. Damit, womit ich mich umgebe, beschäftige, mich prägen lasse. Mir kann doch keiner erzählen, es ist zum Glück nicht so oft passiert, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Abstand haben, um mich neu auf Gott auszurichten. Ich bleib erstmal für mich. Was soll denn dann passieren? Wenn ich mich nicht prägen lasse von der Gemeinschaft, in der Christus seine Gegenwart versprochen hat, in welche Richtung soll denn das gehen? Heißt natürlich auch loszulassen. Vielleicht das Geld, so wie der Jüngling in der Geschichte. Vielleicht auch Zeit. Vielleicht Ansehen loszulassen. Vielleicht, ich weiß nicht was. Nicht um etwas zu nehmen, sondern loslassen, um Gott mehr Raum zu geben. Zum Beispiel könnte man ja sagen, okay, ich habe da einen Termin, das ist immer ganz, ganz gut, und den lasse ich weg. Dann wäre der erstmal weg. Aber in meiner Beziehung zu Jesus ist noch nichts passiert. Oder ich sage, naja, arbeiten muss ich natürlich, aber vielleicht nicht so viel wie bisher. Und ich reduziere. Machen viel. Aber mit welchem Zweck? Dann habe ich mehr Zeit zur eigenen Verfügung. Aber auch das bringt mich nicht automatisch näher zu Gott. Es sei denn, ich teile diese Zeit mit ihm, widme sie ihm, verbringe sie mit ihm ganz bewusst. Jesus will diesem Mann neue Räume schaffen. Er will nicht sein Geld. Das soll er ja den Armen geben. Das will Jesus ja gar nicht haben. Er will, dass dieser Mann neue Räume hat, um neu über sein Leben und seine Beziehung zu Gott nachzudenken. Das hat nichts mit Pflichterfüllung zu tun, sondern mit dem Herzen. Er möchte diesen Herzenswunsch gerne in sein Herz hineinpflanzen. Und jetzt? Geht mal eure Woche durch. Nächste Woche. Ferien, ne? Ungünstig, aber trotzdem. Nächste Woche. Welche Termine, also nur für euch, nicht, dass jemand antwortet. Welche Termine habt ihr nächste Woche? Wisst ihr schon? Was habt ihr vor? Und jetzt nehmt ihr all diese Termine und schreibt, die sind unverrückbar. Da muss ich arbeiten zum Beispiel. Und dann gibt es vielleicht noch eine, da könnte man was machen. Das ist mir wichtig. Ihr könnt ihr eigene Prioritäten erstellen. Und dann könnt ihr mal überlegen und das mal anschauen, ob das alles so im Sinne von Jesus ist. Vielleicht eröffnen sich plötzlich Räume, wenn man was loslässt. Oder, wem das ein bisschen zu abgedreht war, was werde ich wohl nächste Woche ausgeben? Können wir mal aufschreiben, machen wir auch manchmal. Und dann sieht man, wofür man so sein Geld ausgibt. Und dann könnt ihr diese Prioritätenliste wieder nehmen. Ist das eigentlich das, wofür ich mein Geld ausgeben möchte? Und bin ich bereit, das loszulassen, anderen zu helfen? Man könnte diese Bänder neu machen. Das ist eine Idee, eine Marketing-Idee für mich. Nicht, what would Jesus do, sondern what would Jesus pay oder so. Das wäre mal... Diese Geschichte des reichen Jünglings, die erinnert uns daran, dass Glauben was kostet. Unser ganzes Leben. Und tatsächlich ist es so, dass Jesus unser Leben ja nicht nimmt, sondern unser Leben dann reich macht. Und zwar jetzt, hier und jetzt, ewiges Leben beginnt immer jetzt. Sobald ich mit Gott zusammen lebe, mit Jesus mein Leben teile, ist das ewige Leben da, weil er das Leben ist. Was für eine Chance, eine Möglichkeit, die er uns schenkt, und zwar heute schenkt. Also wenn ihr merkt, ich würde gern was loslassen, heute ist der Tag des Loslassens, der Veränderung. Ein super Tag. Ihr könnt hierher kommen. Nach dem Gottesdienst, hier sind Leute, mit denen kann man reden und beten und sich segnen lassen. Man muss das noch nicht mal alleine machen. Was für eine Chance. Ich bete noch einmal. Lieber Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass du ein allmächtiger Gott bist und dass du uns kennst durch und durch. Du weißt alles über uns und trotzdem sagst du nicht, ach du Schreck, sondern ich liebe dich. Ich liebe dich über alle Maßen. Mein Sohn habe ich für dich in diese Welt geschickt, damit du wieder zu mir kommen kannst. Und das haben wir vielleicht schon 100.000 Mal gehört. Oder vielleicht heute zum ersten Mal. Ich möchte dich bitten, dass wir immer wieder neu loslassen vor deinem Kreuz und uns aufmachen und unser Herz nirgendwo anders anhängen als bei dir. Weil das Beste ist, was in unserem Leben passieren kann. Dass wieder das ist, wofür wir geschaffen wurden, Gemeinschaft mit dir zu haben. Und ich möchte dich um Mut bitten für jedes Herz in diesem Raum, was sich so schwer tut mit dem Loslassen. Komm, Heiliger Geist, und schenk uns deine Kraft und deinen Mut.